Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und Peter.
Und wir beide haben uns jetzt hier vor unseren Podcast-Mikrofonen wieder ein bisschen gemütlich gemacht. Mit einer kleinen Kaltschale, alkoholfrei. Peter hat schon die erste Tafel Schokolade intus. Ich glaube, jetzt bist du auf Betriebstemperatur.
Das war keine Tafel, das war ein Stück, darf ich die Marke nennen,
ein Riegel. Die macht Kinder froh und Peter auch. Peter, unsere Folge heißt heute Wettlauf mit dem Tod. Ich halte die Hände hoch, ich habe mit diesem Titel gar nichts zu tun. Und heute aber auch mal eine ganz besondere Situation. Ich kenne den Fall nicht. Ich gehe hier genauso rein wie ihr. Peter hat alles vorbereitet. Zumal auch die Überschrift, Wettlauf mit dem Tod. Der Titel, ja, den kann man jetzt so oder so verstehen.
Ja, den kann man so oder so verstehen. Das gibt's leider häufiger. Also man kann ihn so verstehen, dass die Klägerin oder der Kläger das Ende eines Prozesses gar nicht mehr erleben.
Solche Fälle hatten wir ja nun auch schon.
Weil sie zwischenzeitlich versterben. Mhm. Prozesse haben ja auch eine gewisse Laufzeit. Und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat oder schwer erkrankt ist, erlebt man nicht immer den Ausgang des Prozesses. Das ist das eine. Man kann es aber auch so verstehen, dass die Ärzte um das eigene Leben gekämpft haben. Ein Wettlauf mit dem Tod und meistens erfolgreich, wenn man sieht, wie in manchen Krankenhäusern oder in sehr vielen Krankenhäusern wirklich mit allem, was man hat, gekämpft wird um das Leben eines Patienten. Da muss man wirklich den Hut ziehen, was Ärzte da investieren. Mhm. Und manchmal, ja, gewinnt der Tod den Wettlauf leider.
Ja, dann hoffe ich doch mal, dass es heute ein gutes Ende nimmt bei unserem Fall Wettlauf mit dem Tod. Wie gesagt, ich lasse mich heute genauso überraschen wie ihr auch. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Aber wenn wir gerade schon mal dabei sind, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen oder jetzt gerade auch hast du es angesprochen, wenn ein Kläger während des Prozesses oder noch vor dem Prozess verstirbt, das hast du uns auch schon mehrfach erklärt, dann können die Erben den Prozess weiterführen. Die müssen aber sich schon einig sein, die müssen schon zusammen antreten. Was ist aber denn, wenn ein Richter, der den Fall ja schon in seinen Händen hat, oder auch ein Sachverständiger verstirbt während des Falls? Was passiert denn dann eigentlich?
Also das sind zwei wirklich ganz hervorragende Fragen, Tanina.
Fangen wir mit dem Richter an.
Ja, das kennt man vielleicht aus Strafprozessen, auch aus dem Fernsehen, zumindest aus der Berichterstattung. Wenn in einem großen Mordprozess beispielsweise ein Richter verstirbt, ein Schöffe verstirbt, dann gibt es immer noch Ersatzschöffen, die dann eintreten können, dass der Prozess nicht platzt, sondern weitergeführt werden kann. Wenn dann aber noch jemand verstirbt, dann kann es durchaus so sein, dass der ganze Prozess nochmals aufgerollt werden muss. Und im Zivilrecht, also im Arzthaftungsrecht, ist das anders. Da wird der Richter dann ersetzt durch einen anderen Richter. Aber es kann sein, dass, wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, diese auch nochmal nachgeholt werden muss.
Also man fängt dann wirklich mit dem neuen Richter auch nochmal von vorne an.
Das kann durchaus der Fall sein.
Macht ja auch Sinn. Der soll sich ja nun wirklich auch einen Überblick verschaffen, den persönlichen.
Genau. Und dann wird die mündliche Verhandlung wird dann nochmal wiederholt. Und wenn er vorher verstirbt, dann wird er einfach ausgetauscht. Dann kommt ein neuer in die Kammer oder in den Senat und dann wird das weitergeführt. Und wenn der Sachverständige verstirbt, das ist sehr problematisch. Wir hatten einmal einen Fall, da hat sich das sehr lange hingezogen mit dem Gutachten. Das waren fast 2,5 Jahre, weil der Sachverständige auch schon ein bisschen gekränkelt hat und dann auch noch viel zu tun. Und dann hatte er endlich sein Gutachten erstellt und dann sollte es zum mündlichen Termin kommen. Und dann ist er kurz vorher verstorben. So, und was war der Fall? Es musste ein neuer Sachverständiger, dann waren schon 3 Jahre rum, bestellt werden.
Also das Gutachten fällt dann flach, auch wenn es fertig geschrieben ist.
Ja, das ist in dem Fall flach gefallen und es musste ein neues Gutachten eingeholt werden. Und 3 Jahre waren rum und wir haben quasi in dem Prozess wieder von vorne mit der Begutachtung angefangen.
Bangt man dann auch ein bisschen, weil es war ja vielleicht im ersten Fall ein Gutachten, was dir und deinem Klienten in die Karten gespielt hat und der nächste Sachverständige sieht die Sache vielleicht ganz anders.
Ja, man kann das Gutachten trotzdem einführen in den Prozess. Das geht schon und es ist immer schwieriger für nachfolgenden Sachverständigen, wenn erstmal ein sehr umfangreiches Gutachten vorliegt, was jetzt aus Patientensicht positiv ist, daran vorbeizuschreiben, sagen wir immer. Also dann zum anderen Ergebnis zu kommen, ne?
Ja.
Man orientiert sich schon immer ein Stück weit, da kann man sich kaum frei machen von. an dem Gutachten eines Vorgutachters und schaut da so ein bisschen rein. Und wenn das nicht so ganz abstrus ist, dann schließt man sich häufig auch an. Also okay, das
spart ja auch ein bisschen Arbeit.
Spart Arbeit und Zeit, das will ich gar nicht vorwerfen. Aber es ist nicht so leicht, dann konsequent eine andere Auffassung zu vertreten.
Wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen morbide unterwegs sind, was ist denn, wenn während eines Prozesses der Arzt stirbt, der beklagt wird?
Also wenn der Arzt stirbt, ist es schon problematisch. Also wir verklagen ja im Regelfall den Krankenhausträger.
Ja, stimmt, genau.
Und in vielen, aber nicht in allen Fällen auch den handelnden Arzt, die handelnde Ärztin. Dann bliebe immer noch der Krankenhausträger übrig. Oder man könnte auch, wenn jetzt der Arzt Erben hat, die Erben in diesen Prozess ziehen. Und die müssten den Prozess dann weiterführen für den verstorbenen Arzt und die Ärztin, ja.
Und die sind vielleicht Dachdecker und Architekt oder
was auch immer, welchen Beruf die auch immer ausüben. Und die müssen, wenn sie das Erbe angetreten haben, dann auch den Prozess weiterführen. Man erbt ja alle Rechten und Pflichten und dann muss man den Prozess weiterführen.
Aber das klingt doch total absurd.
Ja, aber den Fall hatten wir auch schon. Also deswegen ist das gar nicht so außergewöhnlich.
So, dann kann ich ja beruhigt sein, bei mir in der Familie ist kein Arzt. Mir kann das nicht passieren.
Puh. Glück gehabt.
Glück gehabt.
Nein, aber was neben dem Tod des Arztes problematisch ist, ist zunehmend in den letzten 2, 3, 4 Jahren die Insolvenz des Krankenhausträgers. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir früher zu Beginn des Millenniums, dass wir irgendwo mal Fälle hatten, wo der Krankenhausträger in Insolvenz geraten ist. Das ist aber in letzter Zeit doch schon häufiger, dass einzelne Krankenhäuser, ich sag's mal, wie der Volksmund es sagt, pleite gehen und dann hat man die nicht mehr als Anspruchsgegner. Und wenn man nur die verklagt hat, dann kann man nur seine Ansprüche zur Insolvenztabelle anmelden. Dann muss man schauen, ob man sich mit dem Insolvenzverwalter irgendwie verständigen kann oder ob der den Prozess weiterführt oder was auch immer.
Da bleiben im schlimmsten Fall vielleicht 3,50 Euro oder gar nichts.
Ja, meistens in der Insolvenz gibt's nichts oder eine ganz kleine Quote von 1-2%. Da ist ein großer Nachteil gegenüber dem Kfz. Jetzt wirst du fragen, ja, warum ist es besser, dass ich ein Auto bin?
Das hast du in meinen Augen gelesen, genau das.
Das ist deswegen besser, weil man hat im Kfz-Bereich einen Direktanspruch gegen die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners.
Yes.
Und im Arzthaftungsrecht hat man keinen Direktanspruch. Also man verklagt nicht den solventen Versicherer, sondern man verklagt entweder die handelnden Personen, das medizinische Personal und oder den Krankenhausträger, aber man kann nicht direkt an den Versicherer rangehen. Der hat meistens noch Geld, da würde man sein Geld bekommen.
Ja.
Also wir haben Fälle gehabt, wo wir positives Urteil, rechtskräftig, ich erinnere mich da an einen großen Geburtsschadenfall und der Arzt ist in die Insolvenz gegangen, die Privatinsolvenz. Und wir hatten einen Titel, und wir konnten nicht vollstrecken, weil da nichts mehr zu holen war. Also das ist schon bitter und das nimmt in letzter Zeit wirklich zu, dass Krankenhäuser in Insolvenz geraten.
Ja, es liest ja überall.
Das wird ein zunehmendes Problem sein.
Was für Widrigkeiten da alle noch auftauchen können. Ja, aus der Sicht hatte ich dich noch gar nicht gefragt und das gar nicht beleuchtet. Interessant. Da wird noch viel, viel mehr kommen von Peter. Darauf könnt ihr euch verlassen. Er wird uns immer wieder überraschen. Sollen wir mal zu unserem heutigen Fall kommen,
ja,
den
gerne.
Du uns mitgebracht hast. Da geht es um Hannelore. Tumore waren in der Familie von Hannelore keine Seltenheit. Ihre Großmutter hatte Brustkrebs und ihre Mutter auch. Als 2011 bei ihr erstmals Brustkrebs diagnostiziert wurde, ließ sie sich nach der Chemotherapie die Brüste abnehmen und direkt Implantate einsetzen. Bis dahin war sie mit ihren 51 Jahren eine sportliche, eine aktive Person. Sie genoss es sehr, unter Menschen zu sein. Aber sie hat auch viele dann einsame Stunden in ihrer Töpferwerkstatt mit ganz viel Freude verbracht. Dann war ihr Mann Manfred absolut abgemeldet. Ihre Haustiere, die mussten sich auch irgendwie selber beschäftigen. Das war ihr ganz eigenes Ding. Nach der ganzen Brustkrebstortur fühlte sie sich auch wieder ganz gut, abgesehen allerdings von Knochenschmerzen, die von Jahr zu Jahr stärker wurden. Erklärt wurden ihr diese mit den Nebenwirkungen der Medikamente, die sie einnehmen musste und damit gab sie sich auch zufrieden. Die Ärzte verschrieben Hannelore immer stärkere Schmerzmittel, aber die Ursache der Knochenschmerzen suchten sie nicht. Dabei gilt es in der onkologischen Wissenschaft als gesichert, dass sich mit die häufigsten Metastasen, die nach Brustkrebs entstehen können, in den Knochen bilden. Endlich im Jahr 2014 mittlerweile wurden ärztlicherseits sowohl CT- als auch MRT-Aufnahmen angeordnet, die aber allesamt als OB bezeichnet wurden. OB, ich glaube, das wissen wir alle, dass das in diesem Zusammenhang nicht mit irgendeinem Frauenhygieneartikel in Verbindung gebracht wird, sondern...
OB ist die geläufige Abkürzung bei Ärzten für ohne Befund. Also wenn eine CT oder in dem Fall hier auch MRT-Aufnahme gefertigt worden ist und dann nichts gefunden wurde. Also
ist mir dem einen oder anderen Arztbericht schon begegnet. Da war bei mir Gott sei Dank alles OB.
Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, ohne Befund. Wir sprechen ja immer wieder darüber, und das ist ja ganz wichtig, die Abgrenzung, weil es von der Beweislast unterschiedlich ausgestaltet ist zwischen Diagnose und Befunderhebungsfehler.
Und ich könnte ihn dir jetzt nicht nennen. Habe ich nie aufgepasst.
Aber ich frage dich trotzdem nochmal.
Oh Gott.
Und,
Peter, ich weiß, du traust mir wirklich viel zu, aber Befund und Diagnose, ja, das klingt für mich alles erstmal wie dasselbe. Erklär's doch bitte.
Also die Abgrenzung ist sehr wichtig, weil die Beweislast unterschiedlich ist. Also die Arztseite möchte immer gerne jeden Fehler in diesem Bereich als Diagnosefehler deuten, weil da dem Arzt, ja, man kann schon fast sagen, Beweiserleichterungen zugestanden werden. Wenn es aber ein Befunderhebungsfehler ist, dann werden dem Patienten Beweiserleichterungen zugestanden. Darum ist das immer so eine ganz schwierige Abgrenzung und die Arzt- oder Patientenseite führt immer Argumente für jeweils das, was für sie positiv ist, an. Und das ist, wie gesagt, für Patienten der Befunderhebungsfehler. Und der liegt vor, wenn die Erhebung medizinisch gebotener diagnostischer Maßnahmen unterlassen wird. Das ist der Befunderhebungsfehler. Im Gegensatz dazu sagt der Diagnosefehler, dass erhobene Befunde falsch interpretiert oder ausgewertet worden sind.
Also wenn da zum Beispiel ein CT gemacht wurde und man hat da was festgestellt, hat der Arzt das aber nicht richtig gedeutet.
Genau, beispielsweise er sagt, das ist nur eine Prellung und in Wirklichkeit ist es eine Fraktur, also ein Bruch. Das ist zum Beispiel ein Diagnosefehler und kein Befunderhebungsfehler.
Damit hätten wir jetzt geklärt, was mit ohne Befund gemeint ist, in dem Fall von Hannelore. Den Knochenschmerzen von Hannelore wurde in der Folge mit Schmerzmitteln begegnet, wie Tilidin, Ibuprofen und auch Novalgin. Mehr wurde nicht veranlasst. Erst mehr als ein Jahr später, die Knochenschmerzen waren zwischenzeitlich auf einer Skala von 1 bis 10 bei 9 angelangt, wurde ein weiteres CT angefertigt. Dieses zeigte erhebliche Veränderungen an der Wirbelsäule, sodass sich weitere Untersuchungen anschlossen, die dann schlussendlich auch die bittere Wahrheit zutage brachten, und zwar Knochenkrebs. Das ist natürlich eine Diagnose wie mit einem Vorschlaghammer. Und Hannelore und Manfred, ihr Mann, kamen dann auch zu dir in die Kanzlei schon, ne?
Ja, also noch während des Genesungsprozesses kamen sie und wollten überprüfen lassen, ob da möglicherweise ein Fehler vorliegt. Das haben wir dann alles sorgsam gesichtet und sind zu der Auffassung gekommen, ja, und haben die Gegenseite damit konfrontiert. Außerrichtlich konnten wir uns nicht verständigen, sodass wir dann ein Klageverfahren angestrengt haben und im Rahmen dessen ein Gutachten eingeholt worden ist. Vielleicht ein kleiner Exkurs, wie man das in einer Klageschrift gestaltet. Und zwar versucht man ja immer, möglichst die Fehler zu beschreiben, so genau wie möglich. Aber wir sind ja medizinische Laien, darum sind uns Grenzen gesetzt. Darum stellen wir immer den Antrag, dass sich der Gutachter auch mit allen Problematiken, die wir vielleicht nicht beschrieben haben, auseinandersetzen möge. Also schauen soll, ob auch links und rechts der Fahrbahn, die wir ihm gelegt haben, Fehler gemacht worden sind. Das lassen auch die allermeisten Gerichte zu, so eine offene Fragestellung, weil die sagen, es gibt so einen großen Grundsatz des Bundesgerichtshofs, dass es eine Waffengleichheit in Anführungszeichen zwischen Patienten und Ärzten im Arzthaftungsprozess geben muss. Mhm. Weil auf der einen Seite ist der Laie, auf der anderen Seite ist der Fachmann und das muss irgendwo gleichgewichtet sein. Darum lässt der BGH an sich so eine Fragestellung zu an den Sachverständigen, schau bitte auch mal, ob links und rechts des Weges auch Fehler gemacht worden sind, die jetzt nicht benannt worden sind. 95% aller Gerichte lassen diese Fragestellung auch zu und nehmen das auf in den Beweisbeschluss, den sie erlassen. So nennt sich das, bevor ein Sachverständiger beauftragt wird.
Aber sag doch mal ein Beispiel, was wäre denn so ein Rechts und Links jetzt zum Beispiel auch in diesem Fall? Was gucken die denn dann nochmal weiter? Ob der Arzt schon öfter mal, ob dem schon öfter was passiert ist oder Vorfeld?
Nein.
Also wo ist dieses rechts und links, was die gucken?
Das hast du jetzt falsch verstanden.
Offensichtlich.
Also rechts und links heißt, wir tragen beispielsweise vor, im CT hätte jenes und dieses erkannt werden müssen. Und das ist dann unser Vorwurf. Aber es könnte, das wissen wir ja nicht, auch ein Vorwurf darin liegen, dass sie nicht die richtigen Medikamente gegeben haben im Vorfeld. Das haben wir nicht vorgetragen,
okay.
Aber der Sachverständige prüft dann, sind auch die richtigen Medikamente gegeben worden. Mhm. Oder wir haben nicht vorgetragen, beispielsweise, es hätte auch ein MRT gemacht werden müssen. Und dann sagt vielleicht der Sachverständige bei einer offenen Fragestellung, ja, es hätte auch ein MRT gemacht werden müssen und dann hätte man jenes und dieses erkannt. Das ist rechts
okay,
und
verstehe.
Links. Nicht im Vorfeld, sondern auf die konkrete Behandlung bezogen, sind da irgendwelche Fehler gemacht worden, die jetzt von Klägerseite nicht konkret beschrieben
wurden. Okay, was eure Position im besten Fall dann stärken kann.
Ja, das stärkt auf jeden Fall die Position des Patienten, wenn er irgendwas findet. Und das führt dazu, dass der Grundsatz der Waffengleichheit auch gewahrt wird. Und das ist dem Bundesgerichtshof sehr wichtig. Und darum wird das oftmals zugelassen. Manche Gerichte sagen dann, nein, so eine offene Fragestellung, das geht gar nicht. Ihr müsst schon konkret beschreiben, was falsch gelaufen ist. Und das halte ich für falsch. Das hält auch der Bundesgerichtshof falsch.
Okay.
Es gibt immer noch Untergerichte, die sagen, nee, das lassen wir nicht zu. Ihr müsst schon sagen, was falsch gemacht worden ist. Und das sind Gerichte, die einfach vom Arzthaftungsrecht eher wenig verstehen.
Okay, verstehe. Also ist das nochmal Rückhalt,
ja.
den ihr da bekommt.
Genau. Und jetzt vielleicht kurz zurück zum Sachverständigen in dem Prozess.
Ja, was hat der Sachverständige herausgefunden?
Der hat herausgefunden, dass, und das war jetzt so rechts und links des Weges, dass auf den Aufnahmen aus 2014, die ja das Kürzel OB ohne Befund getragen haben, sehr wohl ein Befund festzustellen war, nämlich ein Loch im Brustbein.
Oh.
Und das ist damals nicht befundet worden. Und wenn das entdeckt worden wäre oder dieser Befund erhoben worden wäre, dann wäre zu dem Zeitpunkt schon festgestellt worden, oh, da ist was im Argen, nämlich
da Verdacht war schon ein Tumor, Knochen, der da gewuchert hat.
Ja, Verdacht auf Knochenkrebs, genau. Mhm. Und er sagt zusätzlich, das war auch unser Vortrag, dass die sehr massiven Knochenschmerzen die Ärzte hätten veranlassen müssen, weitergehende Befunde zu erheben und weitere Diagnostik zu betreiben. Und das ist unterlassen worden. Und wenn das gemacht worden wäre, wäre sicherlich der Knochenkrebs ein Jahr früher entdeckt worden und hätte dann entsprechend therapiert werden können.
Bevor ich dich frage, wie dieser Fall juristisch ausgegangen ist, würde ich gerne wissen, wie es Hannelore geht.
Ja, da kommt leider der Titel unserer heutigen Folge ins Spiel, Wettlauf mit dem Tod. Sie hat das Gutachten des Sachverständigen noch als Ergebnis mitbekommen, auch noch einen Termin einer mündlichen Verhandlung. Es gab aber eine zweite und den Termin hat sie leider nicht mehr erlebt, weil sie zwischenzeitlich dann verstorben ist und die Erben dann den Prozess fortgeführt haben. Und letztendlich ist ein Betrag von 15.000 Euro als Vergleich seitens des Gerichts vorgeschlagen worden, der auch dann bestandskräftig wurde in der Folge. Jetzt mag man sagen, 15.000 Euro ist nicht allzu viel, aber es konnte nicht festgestellt werden, dass wenn der Knochenkrebs bereits ein Jahr früher festgestellt worden wäre, dass sie tatsächlich länger gelebt hätte.
Mhm.
Also sie hätte vielleicht weniger Schmerzen gehabt über einen gewissen Zeitraum, aber es konnte nicht positiv festgestellt werden, sie hätte das überlebt und würde auch heute noch leben. Und darum ist der Betrag relativ überschaubar, weil wir haben ja mal gelernt, dass je kürzer die Leidenszeit, umso geringer der Schmerzensgeldbetrag und darum waren es in diesem Fall in Anführungszeichen nur 15.000 Euro.
Ist mal wieder so ein typischer Fall, wo ein Krebs nicht entdeckt wurde. Das ist doch die Angst, die man hat. Besonders wenn man mal Krebs hatte, dass er zurückkommt oder möglicherweise an anderer Stelle zurückkommt. Dann geht man zum Arzt und dann kriegt man eben OB. Das ist doch gerade die Angst, die man hat, wenn man schon mal Krebspatient war. Deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr tragisch.
Ja, das floss auch in die Bewertung des Sachverständigen ein. Mhm. Dass ja bekannt war, dass sie an Krebs erkrankt war und dann ist ja das Rezidivrisiko oder das Risiko, dass man Metastasen ausbildet, relativ hoch. Und da muss man noch sorgsamer sein als bei jemandem, der noch nicht krebsvorerkrankt ist.
Ich glaube, da möchte ich darauf zurückkommen, was du auch schon öfter gesagt hast, dass der Patient mündig sein soll. Dass man sagen soll, ich habe aber diese Ängste, ich war schon Krebspatient, ich möchte, bitte gucken Sie genau.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt ja so einen, ich nenne es mal kruden Widerspruch zwischen Medizin und Recht. Rechtlich gesehen wäre es besser, und das bitte jetzt nicht falsch verstehen an dieser Stelle, dass zwischen Fehlbefundung, Fehldiagnose und Aufdecken der tatsächlichen Diagnose ein möglichst langer Zeitraum liegt. Also wenn es jetzt nur 2 Monate später entdeckt wird, ist es rechtlich kaum fassbar, dass man überlebt hätte oder länger gelebt hätte. Natürlich wünscht sich das keiner, sondern in medizinischer Hinsicht ist natürlich besser, ganz schnell danach.
Ich präferiere dann medizinisch die Hinsicht.
Ja, nach der Fehldiagnose, dass es dann doch schnell entdeckt wird, um behandelt werden zu können. Aber nur rein rechtlich gesehen wäre es gut, wenn da Jahre dazwischen liegen. Dann ist das rechtlich greifbarer, ne? Aber natürlich möchte das keiner und das liegt ja auf der Hand.
Ja, es tut mir auch irgendwie leid. Ich habe immer das Gefühl, wir lassen euch jetzt immer mit so einem unguten Gefühl raus aus unserem Podcast. Aber die Fälle sind nun mal auch oft mit einer gewissen Tragik und mit einer sehr großen Tragik verbunden. Und das war definitiv bei diesem Fall heute auch. Ich wünsche euch aber trotzdem eine schöne Woche und ich hoffe auch, dass wir uns in der nächsten Woche wieder begegnen an dieser Stelle hier bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Bis dahin, macht es euch nett. Ich freue mich auf euch. Ich bin Tanina Rottmann.
Und ich bin Peter Gellner und sage Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.